ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Nova Meyer-Henrich. Schön, dass es mit unserer Schalte klappt, Hamburg-Mainz. Hallo.
Ja, hallo zu euch runter südlich.
Ja, dein Terminkalender ist rappelvoll im Moment, oder?
Ja, es ist im Moment, es ändert sich vor allen Dingen jeden Tag gerade. Und sonst hätte ich jetzt ganz, ganz liebend gerne direkt neben dir gesessen.
Seit 30 Jahren im Geschäft. Schauspielerin, also da Kino, Fernsehfilme, Serien. Moderatorin, Oscars, Grammys, Golden Globes, Berlinale. Das klingt alles nach viel Glamour. Den holen wir uns heute auch noch ab, ja, bei dir. Aber womit du ja gerade so richtig für Wirbel sorgst, ist was sehr Persönliches, auch was Trauriges. Das Buch über den unerfüllten Kinderwunsch, Titel Lebensschlenker. Mhm. So viele Interviews. Du hast da echt einen Nerv getroffen. Hast du damit gerechnet?
Habe ich ehrlich gesagt nicht, aber innerlich vielleicht ein bisschen gehofft, weil die Reaktionen der Frauen jetzt vor allen Dingen auch, die mich anschreiben, seit dieses Buch erschienen ist, sind so berührend und so intensiv und sie gehen eigentlich alle in die Richtung, danke, dass wir sichtbar sind, weil das Ding ist einfach, Kinderwunsch, das Thema kennt man und viele haben auch einen sehr schwierigen Weg, aber die meisten reden nur offen darüber, wenn am Ende auch ein Baby in ihren Armen liegt, wenn der Weg geschafft ist. Und Frauen, die mit unerfülltem Kinderwunsch zurückbleiben, werden sehr leise und sehr still und haben oft das Gefühl, keine Stimme zu haben, nicht gesehen zu werden, sich nicht äußern zu können zu dem Thema, weil immer auch Vorwürfe mitschwingen, dass man vielleicht was falsch gemacht hat, nicht richtig gelebt hat. Oder wenn man über die Gründe der Kinderlosigkeit gar nicht spricht, dann hat man die Frontalseite. Warum willst du denn keine Kinder? Magst du vielleicht keine Kinder? Ach so, du bist ja eher auf Karriere fixiert. Also das Thema ist so hochsensibel und ich habe ein bisschen gehofft, dass wir ein Thema antippen und endlich drüber reden, aber dieser Wirbel, der seit 8 Wochen jetzt stattfindet, nein, das konnte man auch nicht erwarten.
Aber das ist ja schon auch ein Schritt, ja, also es so öffentlich zu beschreiben, dass du immer Kinder haben wolltest und was du auf dich genommen hast, um welche zu bekommen. Warum für alle?
Das Ding ist einfach, ich glaube, ich musste diesen Weg erstmal so oder so für mich gehen und ich bin ihn ja sehr leise und still auch gegangen, wie die meisten Frauen. Auch natürlich, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und das Thema nicht breitgetreten wissen wollte. Aber ich wurde ja immer wieder damit konfrontiert, wie wahrscheinlich jede andere Frau auch, im Privaten und im Öffentlichen. Ich kann mich an kein Interview erinnern am roten Teppich, bei dem ich nicht gefragt wurde, wann ich denn endlich Kinder haben würde, ob es nicht endlich bald so weit ist und ich wäre doch bestimmt eine tolle Mutter. Und das passiert im Privaten wie im Öffentlichen. Und ich glaube, der Höhepunkt war dann so ein bisschen ein gefaktes Interview einer großen Zeitung, die wirklich meinten, sie müssten über mehrere Seiten mich analysieren und über meinen unerfüllten Kinderwunsch sprechen und Psychologen zur Rate holen, obwohl ich nie mit ihnen gesprochen hatte. Und dann war ich so sauer. Ich war so sauer und ich wollte vor allen Dingen dieses Thema, dieser Übergriffigkeit, dieser K-Frage, die wollte ich eigentlich in den Raum stellen. Aber das kann ich ja nur, wenn ich mit meiner eigenen Geschichte auch offen umgehe. Ich kann so ein Thema nicht theoretisch besprechen. Und ja, das meine eigene persönliche Geschichte war dann im Endeffekt der Zugang dazu, dass wir hoffentlich über dieses Thema der K-Frage, der Übergriffigkeit, der Sensibilität, was dieses Thema angeht, reden können.
Das finde ich auch so gut, wie du das beschreibst, dass du sagst, die Frage nach dem Kinderwunsch ist kein Smalltalk-Thema für eine Party, ja? So von Cocktail zu Cocktail einfach mal zu fragen, und wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist es nicht. Und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass das anscheinend so wahrgenommen wird und dass viele Menschen gar nicht verstehen, wie viel Schmerz sie mit so einer kleinen Frage anrichten können. Natürlich darf ich mein Gegenüber nach dem Kinderwunsch fragen. Ich darf auch fragen, hast du Kinder? Aber ich sollte die Person, die vor mir steht, gut genug kennen, um zu wissen, dass ich in dem Moment nicht in ein Wespennest trete. Weiß ich denn, ob die Frau nicht vielleicht seit Jahren versucht, ein Kind zu bekommen, vielleicht letzte Woche eins verloren hat, vielleicht wahnsinnig unglücklich ist. All das weiß ich nicht. Diese Grenze zu sehen einfach und einfach auch zu sehen, was so eine kleine harmlose Frage im Leben meines Gegenübers anrichten kann und wie viel Schmerz, dafür möchte ich sensibilisieren.
Du bist Weihnachten 1973 geboren, bist jetzt 51 und Kinder waren immer, immer geplant.
Ja.
Du bist die älteste von 4 Geschwistern, 3 jüngere Brüder, das klingt hart.
Beste Kampfausbildung meines Lebens, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das war schon wild. Aber ich glaube, ich bin sehr tough dadurch geworden und habe mich auch in vielen Männerdomänen dadurch ganz gut geschlagen bisher.
Groß geworden in Aalen, in Westfalen. Und ja, also jedenfalls große Familie und auch immer ein voller Tisch. Jeder hat immer einen mitgebracht, da war Remi Demi.
Absolut. Meine Eltern haben Großfamilie gelebt. Ich glaube, mein Vater hätte zu einem gewissen Zeitpunkt am liebsten eine Großfamilie, also eine richtige Fußballmannschaft gehabt. Irgendwann dachte er so, oh, okay, 4, es reicht vielleicht doch. Aber wir hatten ein großes Schild an der Tür, da stand drauf, Kinder willkommen. Das wurde wirklich gelebt. Meine Mutter ist Erzieherin gewesen und ja, ich kenne das gar nicht anders. Wir waren auch alle aktiv in der Jugendarbeit, Jugendgruppenleiterschein gehabt, alle Kids und uns da engagiert. Also Kinder waren immer Teil meines Lebens und deshalb habe ich das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass ich Mutter werden würde. Das war aber ja auch eine Zeit, wir reden meine Jugend, 80er hauptsächlich, 90er, da wurde da gar nicht drüber geredet. Das war ja ganz klar, in dem Moment, wo ich nicht mehr verhüte, werde ich Mutter. Logisch, ist ja das Natürlichste der Welt.
Aber du hast auch schon relativ früh angefangen, es wirklich zu checken, ja, ob du fruchtbar bist, ob es funktionieren könnte. Ab 30
ja,
hast also, du deine Werte checken lassen.
Ja, also das Ding ist, ich bin ein sehr organisiertes Steinbocklein. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, aber
du planst alles.
Ja. Ich bin sanfter geworden im Laufe meines Lebens, aber grundsätzlich bin ich immer happy, einen Plan zu haben. Und ich habe auch mit Anfang 20 zu meiner Mutter schon gesagt, Mama, du, Kinder ist ja klar, also das ist mein Lebenstraum, aber wenn er nicht rechtzeitig mit seinem weißen Pferd vor meiner Tür einparkt, dann mache ich es auch alleine. Auf Männer kann man sich heutzutage ja nicht mehr verlassen, die sind ja immer unpünktlich. So, und das war mit Anfang 20 schon klar und deshalb war ich da recht entspannt. Ich hatte meinen Plan B, aber mir war auch klar, wir Frauen haben alle ein fruchtbares Fenster und deshalb habe ich mit Anfang 30 mich regelmäßig wirklich checken lassen. Alles, Hormonwerte, Anti-Müller-Hormon, Blutwerte, ich habe alle möglichen Untersuchungen gemacht, weil ich wollte den Zeitpunkt auf keinen Fall verpassen. Ich wollte nicht, dass hinterher mir jemand sagt, hättest du mal eher angefangen. Und das war einfach alles. Und ich hätte jederzeit, wenn der Arzt gesagt hätte, Frau Meyer-Henrich, jetzt müssen wir mal langsam mal drüber nachdenken, wie Ihr Zeitplan so aussieht, dann hätte ich alles stehen und liegen gelassen und wer hätte mich reingestürzt.
Und der Ritter, du hast ihn angesprochen,
ja.
Wenn er denn kommt, dann muss er ja auch noch ins biologische Fenster passen, ja?
Ja, genau. Und da kann man sich halt nicht drauf verlassen bei Männern. Also die sind ja manchmal einfach zu spät, ne? Und deshalb hatte ich immer diesen Plan B, der mich aber auch wirklich, also dieses alleine Mutter zu werden, die Solomutterschaft. Und ich weiß, dass das in Deutschland noch recht unüblich ist. Ich meine, heutzutage vielleicht ein bisschen üblicher schon, als ich praktisch mit der Behandlung angefangen habe. Aber meine Verbindung zu Dänemark ist sehr, sehr eng. Ich bin da halb aufgewachsen. Meine Brüder haben dänische Namen. Mein Papa ist da sogar beerdigt auf eigenen Wunsch. Und in Dänemark sieht die Situation anders aus. Man geht sehr offen mit dem Thema Solomutterschaft um. Der Staat bezahlt auch alleinstehenden Frauen die Kinderwunschbehandlung. Die machen keinen Unterschied zwischen Paaren und alleinstehenden Frauen. Es gibt Kinderwunschkliniken. Die Frauen tauschen sich offen darüber aus. Ich hatte also nie das Gefühl, dass ich da was vorhabe, was irgendwie komisch ist. So. In Deutschland ja. Also da war man schon mit sehr viel Skepsis dabei, wenn ich mal darüber gesprochen habe. Aber in Dänemark war das so normal, deshalb dachte ich immer, ja, das ist dann halt Plan B, wenn der Ritter zu spät ist.
Und das war dann im Jahr 2015, 2016, da wurde es konkret. Du warst Anfang 40.
Kein ja, 39, als ich wirklich mit der Klinik Kontakt aufgenommen habe. Ne?
Ja.
Ja,
kein Ritter in Sicht.
Nee.
Also die Entscheidung, ich mach's alleine, Samenspende.
Weil ohne geht's ja nicht, ne? Also wenn du alleine Mutter werden willst, dann brauchst du natürlich trotzdem einen biologischen Vater. Und wenn er nicht in Rüstung vor dir steht, dann brauchst du eine Samenspende. Und das heißt, der erste Schritt natürlich einer solchen Behandlung, eines solchen Zyklus ist, sich online hinzusetzen, die Datenbank der Samenbank aufzurufen und mal zu schauen, Wer könnte denn der Papa sein?
Was für ein Online-Shopping, oder?
Es ist das absurdeste Online-Shopping meines Lebens gewesen. Es ist wirklich absurd. Aber man muss sich ja damit auseinandersetzen. Und ich habe es dann mit der größten europäischen Samenbank praktisch gemacht, die mir auch von der Klinik empfohlen wurden. Und dann sitzt du da abends, ich brauchte auch echt ein Glas Rotwein dabei, und klappst auf und denkst so, okay, wo fange ich an? Also es gibt ja... Als erstes die Entscheidung zu fällen, möchtest du einen anonymen oder einen offenen Spender? Diese Frage hat sich mir nie gestellt. Ich wollte einen offenen Spender. Das heißt nämlich, dass das Kind mit 18 Kontakt zu seinem Vater aufnehmen kann. Und ich finde, dass Kinder Wurzeln brauchen. Und wenn ich mich schon entscheide, diesen Weg zu gehen, darf ich meinem Kind trotzdem nicht die Wurzeln nehmen. Und deshalb war das ganz, ganz klar, ein offener Spender. Das Kind darf mit 18 Kontakt aufnehmen. Nicht der Vater, nicht die Mutter. Es liegt rein in der Hand des Kindes. Dann kann man sagen, ein kleines Profil, da ist dann halt eher nur die Ethnik und das Äußere. Oder ein großes Profil, da hast du dann Stimmproben, Briefe, Kinderfotos. Ich wollte natürlich so viel wie möglich wissen, ne? Ist ja klar, also habe ich ein offenes Profil.
Kostet dann auch mehr wahrscheinlich, oder?
Alles, jede Info, die du mehr möchtest, kostet Shopping. Auch mehr. Wie beim Shopping, also da ist man da ziemlich gleich. Dann habe ich mich so eine Nacht durch alle Profile gelesen und ich fand vor allen Dingen spannend, wohin der Fokus wandert. Weil von der Optik war ich zumindest total schnell weg. Am Anfang denkt man gibt so Lieblingsgröße, Haarfarbe, Augenfarbe ein. Aber am Ende bin ich bei Spendern gelandet, wo ich dachte, die könnte ich mögen, die würden in mein Leben passen, die würde ich daten. Also Liebe zum Meer, Liebe zur Natur, all solche Dinge, die sich natürlich nicht vererben. Deshalb ist das auch eigentlich völlig absurd. Ja, nach Stimme habe ich gehört. Also es gab Sprachproben. Ich dachte so, wow, das ist eine schöne Stimme. Ich könnte mir vorstellen, der könnte eine tolle Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Also all solche Sachen, die eigentlich völlig unlogisch sind, weil sie definitiv nicht in der Genetik verankert sind, haben mich dann zu meinem ersten Spender gebracht. Ja.
Und das war Gordon.
Das war Gordon. Ist natürlich ein Fake-Name, aber keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Hätte ich vielleicht irgendwann rausgefunden.
Gut, aber Gordon hatte die Stimme, die du mochtest.
Ja.
Er liebt Meer, Natur.
Ja. Ja.
Alles das, was für ein Date dich glücklich gemacht hätte.
Genau, ja.
Und dann bist du nach Kopenhagen.
Genau, ich bin nach Kopenhagen. Das lag für mich auch ganz nah. Also es war ja klar, ich muss ins Ausland gehen. Die Behandlung ist in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich gewesen für alleinstehende Frauen. Das war rechtlich eine viel zu große Grauzone. Da hätte man keinen Arzt gefunden, der das gemacht hätte. Und Dänemark als meine zweite Seelenheimat, das war klar. Und von Hamburg natürlich auch logistisch am einfachsten zu bewältigen. Spanien hätte noch zur Verfügung gestanden. Ich glaube, man hätte in die Schweiz gehen können und so. Aber für mich war Dänemark klar. Also war es Kopenhagen, ja.
Und dann bestellt man Samen von Gordon und der landet dann in Kopenhagen.
Der wird auf Trockeneis nach Kopenhagen in die Klinik geliefert, genau.
Und wartet dann auf dich. Und das hast du alles alleine gemacht, oder? Diese Reise, diese Prozedur?
Ja, das habe ich alleine gemacht. Weil, also es gab zwei Gründe ein bisschen dafür. Der eine war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt so mein Weg, den muss ich jetzt alleine gehen, den plane ich schon so lange, das ist so in meinem Inneren und das ist meine Entscheidung und mein Weg gerade. Und zum anderen aber auch, ich wollte auf keinen Fall, dass das nach außen dringt. Weil ich habe schon mal die Erfahrung machen müssen, als mein Vater sich das Leben genommen hat, dass gegen meinen Willen Medien diese Geschichte öffentlich breitgetreten haben und mir damit komplett die Kontrolle entzogen haben über meine eigene ganz persönliche Familiengeschichte. Und ich wollte das auf keinen Fall nochmal erleben. Wenn mein Kind geboren wird, ich bin ja davon ausgegangen, dass es geboren wird, dann möchte ich doch nicht, dass es aus den Medien erfährt, irgendwo liest oder googelt, wie es entstanden ist. Das ist doch meine Aufgabe als Mutter, meinem Kind irgendwann zu sagen, so bist du entstanden, so war unser Weg und dann ist es in der Entscheidung des Kindes, ob es damit offen umgehen möchte oder nicht. Es war also auch ein Schutzmechanismus.
Und deshalb waren nur wenige eingeweiht.
Wenige.
Deine Mutter, Freundin.
Eine Freundin und meine Mutter. Das war's.
Und der Job lief nebenher.
Der lief nebenher und der war auch richtig krass zu der Zeit. Also ja, und ich habe dann anfangen müssen, sozusagen alles rundherum, um meinen Zyklus zu planen. Und das war so der Beginn der Zeit, wo ich eigentlich nur noch nach Kalenderuhrzeiten, wann welche Spritze, wann kann ich wo sein, kann ich den Job annehmen, aber nein, es könnte sein, dass ich in 2 Wochen den Eisprung zu der Zeit, dann müsste ich, also ich habe eigentlich nur noch auf Pausetaste ab dem Moment gelebt und jede Zusage, Absage, privat wie persönlich, war immer mit dem, falls nicht das. War eine anstrengende Zeit, weil du nach außen natürlich auch die Fassade aufrechthalten musst und du wirst natürlich im Laufe der Behandlung dünnhäutiger. Das macht was mit dir. Das, nicht nur die Hormone, aber auch die Eingriffe, die Seele, das macht dich dünnhäutig, dein Körper verändert sich. Ich musste mir irgendwann anhören, ich würde sicher zu viel trinken, weil ich aufgequollen bin. Ich hätte meine Brüste operieren lassen, weil die natürlich gewachsen sind. Also alles das und du kannst nicht offen darüber reden und musst es irgendwie im Raum stehen lassen. Kannst auch deinen Mitarbeitern nicht erklären, warum du gerade kurz einen Heulkrampf gekriegt hast, weil sie es nicht verstehen. Also vielleicht würden sie es verstehen, aber du kannst ja, es ist ja dein Geheimnis in dem Moment. Das war keine einfache Zeit.
Und die Hormonspritze im Grunde immer in der Handtasche, oder?
Das ist richtig, ja. Das ist ein ganz, ganz straffer Zeitplan, nachdem man sich die Medikamente zuführen muss. Die meisten davon in Spritzenform. Und das war eine absurde Situation. Ich bin in ein Hotelzimmer gekommen, habe als erstes die Minibar ausgeräumt, Champagner raus, Spritzen rein. Und und dann stehst du manchmal am roten Teppich, weil du mal wieder eine Kinopremiere moderierst und wirst vorher gefragt, na, der Film, das ist ja dann auch irgendwie über Familie und mit Kindern. Sag mal, das ist ja bei dir langsam auch dann mal Zeit oder so. Das willst du gar nicht? Und du hast die Spritze in der Handtasche und denkst dir, ja doch, in anderthalb Stunden muss ich aufs Klo gehen und mir diese Spritze setzen zwischen zwei Moderationsblöcken. Danke, dass du nachfragst. Aber ich habe es mir so ausgesucht. Ich habe diesen Weg bewusst für mich gewählt.
Es gab 6 Versuche, unterschiedlichster Art. Mhm. Es hat sich irgendwie gesteigert, ja, und es hat nicht geklappt. Und es gibt keinen erkennbaren Grund bei dir.
Nein, also man könnte, also es werden ja alle möglichen Parameter herangezogen, Hormonwerte, Blutwerte, auch Eizellen, wenn sie befruchtet werden, die werden ja genau im Mikroskop untersucht, welche Qualität die haben und all das und so. Und es war immer alles super. Also ich hatte immer unfassbar viele Eier, die waren immer top drauf, alles was man so testen kann, es gibt ja, Gott, die Dicke der Gebärmutterschleimhaut oder was auch immer. Also ich habe ja wirklich alles überprüfen lassen und im Laufe der Zeit, bei jedem Versuch haben wir versucht zu optimieren, nochmal hier zu drehen, nochmal da zu drehen, nochmal ein Schräubchen da. Ich habe meine Ernährung umgestellt, natürlich keinen Alkohol getrunken und vom Arzt kam immer, du, das ist alles super, also du bist mindestens biologisch auch noch 10 Jahre jünger, als du wirklich auf dem Papier bist. Wir können uns das nicht erklären. Versuch einfach weiter, das wird schon klappen. Und ja, im Endeffekt ist es dieser ganz kleine Prozentsatz von Frauen, die eine unerklärte biologische Unfruchtbarkeit haben. Ich weiß nicht, mit 25 wäre ich wahrscheinlich auch nicht schwanger geworden. Aber das Fragezeichen bleibt. Das ist etwas, was mir niemand beantworten wird können, auch nicht in der Zukunft. Und für mich war das, glaube ich, am Ende das Schwierigste beim Abschließen dieses keinen Grund zu haben. Ich wäre gern sauer gewesen auf meinen linken Eierstock, der vielleicht nicht in Schuss war oder auf einem Blutwert, der nicht gestimmt hat. Ich hätte mir irgendwas gewünscht, dem ich die Schuld hätte geben können. Kann ich aber nicht.
Und dann war klar, das war's jetzt. Ja, du hast nach dem 6. Versuch auch die Grenze gesetzt. Mhm. Psychisch, aber auch finanziell war einfach Ende.
Auf jeden Fall, ja. Ich wollte eigentlich nach dem 5. Versuch aufhören, weil ich auch nicht mehr konnte. Wie gesagt, mein Körper hatte sich so verändert, den mochte ich schon mal gar nicht mehr. Ich mochte mich nicht mehr. Ich habe mich selbst nicht mehr wirklich wiedererkannt. Meine Seele lag offen. Ich war dünnhäutig. Ich war ungerecht. Es ging alles nicht mehr. Das Geld war auch alles. Das ist ja auch ein unfassbar teurer Weg.
80.000 am Ende bei
dir? Mit Verdienstausfall 80.000, ja genau, das ist das, was am Ende sozusagen in diese Reise geflossen ist. Aber dann kam halt nochmal so ein kleiner Lichtstreif am Horizont, dass ein Arzt sagte, wir haben hier eine neue Behandlungsmethode, die hat tolle Erfolge, vielleicht ist das dein Weg. Und ich hätte mir, glaube ich, vorgeworfen, das nicht auch noch versucht zu haben. Und dann habe ich mir aber vor dem 6. Versuch schon ganz klar gesagt, Nova, danach ist Schluss, das ist der letzte Versuch. Also ich musste das auch für mich abschließen, weil man ja auch in einen Strudel geraten kann, wenn die Klinik auch immer wieder sagt, puh, aber jetzt sind wir auf dem richtigen Weg und halten Sie noch durch. Und die Hoffnungsspirale ist natürlich sehr massiv. Und deshalb musste ich das ganz klar für mich vor dem 6. Versuch festlegen. Das ist der letzte, egal was daraus kommt.
Und es kam eben raus, dass es leider nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann kam so für dich der Punkt, eigentlich ganz schön, zufällig hatte sich dann ergeben, dass du eine Schiffsreise zum Nordkap machen kannst. Ja. Ja. Und der Norden, das Meer, die Fjorde. Das ist eh so dein Ding.
Ja.
Und da hast du so symbolisch auch Abschied genommen von diesem Traum, Kinder zu bekommen. Hast so Gedanken, Befunde, Ultraschallbilder.
Ja, von Bord geworfen. Das ist richtig. Ich hatte immer den Traum, zum Nordkap zu fahren und irgendwie hat es nie geklappt. Und wie aus dem heiteren Himmel war auf einmal dieser Anruf, wir haben eine Kabine frei, jemand hat abgesagt, willst du nicht? Und mir war klar, einen Tag vorher würde ich das Ergebnis bekommen. Und ich habe diese Reise für mich als Reise in ein neues Leben definiert. Entweder würde ich an Bord gehen als werdende Mutter oder ich würde an Bord gehen als eine Frau, die keine Mutter werden wird in ihrem Leben. Und als dann das Ergebnis negativ war, habe ich den Koffer entsprechend gepackt und ich habe wirklich diese Woche hoch zum Nordkap dazu genutzt, Abschied zu nehmen. Und ich habe das für mich extrem ritualisiert. Ich habe wirklich Ultraschallbilder von Bord geschmissen. Ich habe Gedanken zu Papier gebracht, die ins Meer versenkt, Briefe an mein nicht geborenes Kind geschrieben, alles Mögliche, alles was, ich habe auch geweint, ich habe auch getrauert und dann stand ich nach einer Woche oben am Nordkap, klar, in diese Richtung geht es nicht weiter, ich stehe am nördlichsten Punkt, so, ich muss mich jetzt umdrehen und in die andere Richtung wieder gehen und dann habe ich wirklich die Rückfahrt zurück nach Deutschland, diese Woche genutzt, um umgekehrt alles zu manifestieren, was ich mir für mein Leben wünschen würde. Ich habe einfach Träume aufgeschrieben, Ideen, Orte, die ich noch sehen möchte, habe da eine kleine ritualisierte Abschiedsreise draus gemacht. Ein Gerüst, an dem ich mich langgehangelt habe und was für mich wahnsinnig wertvoll war. Ist vielleicht nicht für jeden der Weg, aber meiner war es auf jeden Fall.
Du wolltest immer Kinder, alles geplant. Mhm. Und offenbar war aber auch ein beruflicher Weg lange geplant. Ja, wenn ich mir deine Geburtsanzeige angucke. Nova Meyer-Henrich, erste Live-Show, 25.12.1973, Koproduktion Helga und Thomas Meyer-Henrich. Ja, und prompt ein Berufsleben im Scheinwerferlicht und am roten Teppich.
Ja, aber Liz, ich muss mal dazu sagen, diese Geburtsanzeige kannte ich nicht, bis ich schon wirklich 10 Jahre im Job war. Mein Vater kam irgendwann damit und meinte, ich habe was auf dem Dachboden gefunden. Ich wollte dir nicht sagen, dass es diese Geburtsanzeige gibt, bevor ich sie nicht wirklich in der Hand habe und finde. Und da war ich schon 10 Jahre im Job. Also ich wusste davon nichts. Es hatte nichts miteinander zu tun.
Und prompt landest du aber am roten Teppich. Oscars, ja. Golden Globes, Grammys, Berlinale. Du hattest sie alle am Mikro und vor der Kamera.
Ja, das ist richtig. Es gibt, glaube ich, wenig, also wenn wir jetzt über Stars reden, ja, international und national, wenige, die ich nicht vom Mikro hatte, ja.
Hugh Grant.
Ja, der erst letzten Sommer wieder seine große Filmpremiere hier in Deutschland moderiert, Heretic. Und ja, hatte wirklich einen ganz tollen Talk mit ihm. Halbe Stunde Bühnentalk, war sehr nett. Er ist sehr sarkastisch und hat einen wahnsinnig schwarzen Humor und ist herrlich. Also ich finde ihn sehr amüsant und er ist ein sehr herzlicher Mensch, ein sehr netter Mensch.
Tom Cruise.
Sehr professionell, sehr, sehr professionell. Also wenn es jemanden gibt, der das Wort Professionalität definiert, dann ist es Tom Cruise. Nichts ist nicht geplant, aber eine sehr große Fanliebe. Also von Tom Cruise erinnere ich mich vor allen Dingen, wenn der von der Bühne gefallen ist dann im Kino, ist der nochmal eine Stunde, zwei rausgegangen an roten Teppich und hat Autogramme gegeben, so lange bis jeder eins hatte.
Gibt es einen, der dich positiv überrascht hat oder eine, wo du vorher dachtest, wow, und dann war es einfach echt total nett?
Ja, gab es immer wieder. Und ich glaube, am meisten hat mich Nicole Kidman überrascht, die ja als sehr kühl,
so wirkt sie, ja.
Ja, rübergekommen ist immer sehr, also gerade in diesen 2000ern, wo sie auch noch mit Tom Cruise zusammen war und so. Und ich habe dann sie getroffen zu Moulin Rouge Premiere. Dann saß man später beim Abendessen zusammen in einer größeren Gruppe und Nicole Kidman hatte ein Bier vor sich und hat die derbsten Witze erzählt und wusste wirklich mehr über Fußball als alle Jungs am Tisch. Und dann dachte ich nur so, ja, guck mal, so kann man sich täuschen. Und tolle Frau, richtig tolle Frau und hat eine Lache, die ist so laut und die nimmt einen so mit, das ist klasse.
Das glaubt man ja gar nicht, ja? Wie
ja,
du die jetzt beschreibst.
Aber toll, ist doch schön. Ich meine, ich lasse mich immer lieber gern überraschen und ich glaube, dass wir uns alle mal, also gerade Amerikaner oder sie ist Australierin, sind einfach in ihrer Arbeit sehr professionell und lassen sich ganz selten in die Karten gucken. Es hat ja auch alles immer was mit Selbstschutz zu tun. Es ist ja, man darf ja echt nicht vergessen, diese Öffentlichkeit, das ist kein leichtes Leben, auch wenn viele sich das von außen wünschen, ohne es zu kennen. Und dann brauchst du so eine Art Persona. die dich auch schützt, in der du dich bewegst. Und das andere ist dann halt privat.
Kannst du dich noch an deine ersten Oscars erinnern? Ich nenne jetzt einfach immer die Oscars, weil die sind so das Bild wirklich für Hollywood.
Ja klar, ich war mega aufgeregt. Ich glaube, ich war das erste Mal für die Oscar-Berichterstattung drüben. Da war ich bei Viva und habe dieses Magazin Inside moderiert. Das war 2000. Und klar, also ich hatte zwar vorher schon Bravo TV gemacht, war oft in L.A. gewesen, habe schon sehr viel mit internationalen Stars gearbeitet. Aber das ist natürlich so ein Glamour, ne? Also die Oscars oder auch die Grammys, die Globes, das ist so eine eigene kleine Bubble, so eine Welt. Und das ist so ein bisschen Cinderella, weißt du, Syndrom. Mhm. Alle haben Kleider an, wo du so denkst, wow, einmal in so einem Kleid stecken. Und ich glaube, das ist die Magie. Die Oscars haben immer noch eine Wahnsinnsmagie, die nach außen strahlt. Und das ist schön, weil Kino an sich hat schon eine Magie. Und ich glaube, die Oscars sind so die Kirsche auf der Torte dieser magischen Welt des Kinos.
Die Kleider würde ich nehmen, nur nicht die High Heels.
Ah, okay, aber ganz ehrlich, ich bin so klein, ich bin 1,60 und wenn du so klein geboren bist, lernst du schon mit 16 in High Heels Marathon laufen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich ohne High Heels jemals vor der Kamera arbeiten durfte. Die haben mich ja teilweise noch so auf Hocker gestellt und so, damit ich ins Bild passte mit etwas größeren Kollegen.
Und du bist noch nie gefallen? Mit High Heels gestolpert?
Nee. Ja klar, ich meine, jeder stolpert mal, ne? Aber es gibt diese Sitzschuhe und die Laufschuhe. Also wir Frauen, finde ich, sind da recht organisiert.
Wir machen noch ein bisschen weiter mit Hollywood. Letztes Jahr in Budapest. Du warst Deutschlehrerin für Schauspieler Russell Crowe. Wie ist es dazu gekommen?
Coach, ja. Wir haben Anfang der 2000er zusammen gearbeitet. Das war bei der Berlinale, haben wir uns kennengelernt und hatten einen guten Draht zueinander und haben über die Jahre immer den Kontakt gehalten. Ich habe dann auch viele seiner Kinopremieren noch moderiert und haben uns zwischendurch auch mal viele Jahre aus den Augen verloren. Aber als dieses Projekt anstand, dieser Film, hat er sich bei mir gemeldet und hat einfach ganz klar gefragt, kannst du 4 Monate nächstes Frühjahr freikriegen? Und ich habe versucht, ihm das auszureden, ehrlich gesagt, weil das ist auch eine Riesenverantwortung, finde ich. Also ich meine, wir reden über einen Oscar-Preisträger. Er hat sich das nicht ausreden lassen und hat nur gesagt, nee, das passt schon, lass uns das machen. Und dann bin ich nach Budapest gegangen und habe 4 Monate am Set dieses Wahnsinnsfilms mit Schauspielern wie Rami Malek, Leo Woodall, Russell Crowe halt und
Also Rami Malek kurz, er hat den Freddie Mercury gespielt,
ne? Genau, den Freddie Mercury bei Queen und hat auch einen Oscar gekriegt, ne? Also es waren 4 Oscar-Preisträger am Set. Es war
Leo Woodall ist gerade der Bridget Jones oder Teil 4?
Ja, und vorher, ne, hier White Lotus, ne? Also es ist der Wahnsinn, der wird so als der neue junge Hugh Grant in UK gefeiert und ganz toll und der hat auch eine große Rolle gehabt und ja, und dann habe ich ihm praktisch der Coach an seiner Seite für die Deutschparts und auch für den deutschen Akzent im Englischen. Und es war ein ganz, ganz tolles Arbeiten. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Es geht da um die Nürnberger Prozesse?
Ja, ein sehr hartes Thema. Ein sehr, sehr harter Film, aber ein sehr guter Film. Ich freue mich schon sehr, wenn der in die Kinos kommt.
Ist es ein großer Unterschied, so eine Produktion und das, was du hier in Deutschland erlebst als Schauspielerin?
Das ist eine spannende Frage, weil diese Produktion ist ja auch eine Koproduktion zwischen Ungarn und Amerika und also es war sehr international am Set, viele ungarische Schauspieler, auch viele deutsche Schauspieler, die immer wieder ein- und aus geflogen sind, weil natürlich das Thema deutsch ist und du auch deutsche Rollen zu besetzen hattest und wir als deutsche Schauspieler waren uns alle einig, dass so wie da gedreht wurde, dass es das so ist, wie wir uns das eigentlich in Deutschland wünschen würden. Also, dass miteinander gespielt wird bis zur letzten Sekunde, auch wenn du nicht im Bild bist. Also, es gibt immer so diese Situationen, ich weiß, wenn man einen Film dreht, wird immer aus verschiedenen Perspektiven gedreht. Und es kann sein, dass man in der Szene einfach die Kamera ganz, ganz eng auf dem Gegenspieler ist. Über Stunden. Und man selbst gar nicht im Bild ist. Und in Deutschland gibt es leider oft dann die Situation, dass dann die Kollegen keine Lust haben, so zuzuspielen. Ja, die stehen dann manchmal da eher so als Lichtdubel und man denkt so, ich bin ja eh nicht im Bild, dann ja, salopp gesagt, muss ich mich nicht so anstrengen. Und was wir da vor Ort erlebt haben, ist einfach, dass egal, ob jemand im Bild war und wie gesagt, wir reden über die tollsten, größten Schauspieler, die haben alles gegeben, als ob sie die ganze Zeit in der Großaufnahme waren. Jede Sekunde neu interpretiert, jede Szene war anders als die nächste. Alleine da zuzugucken, also dieses Geschenk, 4 Monate diesen Menschen beim Spielen zuzugucken, das habe ich so war im Herzen. Und alle anderen deutschen Kollegen vor Ort, wir waren uns da einig, so müsste es sein, so ist es. Das ist der Wahnsinn, wie die hier miteinander spielen.
Nach viel Glamour, nach viel Hollywood möchte ich zum Schluss nochmal zurückkommen auf das sehr persönliche Buch, das gerade rausgekommen ist über deinen unerfüllten Kinderwunsch, Lebensschlenker, 6 Versuche, die gescheitert sind. Das Buch fängt im Grunde mit dem Ende an oder mit dem Neuanfang. Ja, es ist die Schiffsfahrt zum Nordkap, 5 Tage hin, 5 Tage zurück, wo du ja einiges ins Meer geworfen hast. Ja.
Alles biologisch abbaubar.
Liegt da jetzt drin. Und ja, der Neuanfang jetzt mit 2 Männern in deinem Leben.
Oh, ja.
Ja, und zwar haben wir da einmal Charlie, ist die französische Bulldogge.
Ja.
Die ist jetzt neu bei dir. Und
Brian, ja.
Brian, ein dänischer Starkoch. Die beiden sind jetzt an deiner Seite.
Die beiden sind an meiner Seite. Und es ist nicht lustig, wie sich dann der Kreis schließt, dass jetzt ein dänischer, ja, wunderbarer Mensch an meiner Seite ist.
Du mit deiner Liebe zu Dänemark, ja.
Siehst du, und mit dieser ganzen Reise, die ja auch irgendwie in Dänemark war. Und das ist das, was ich sagen will. Du weißt ja nicht. Also hättest du mir an dem Tag, als ich Abschied genommen habe, gesagt, dass bald dieser Mensch in mein Leben tritt, hätte ich natürlich gesagt, ja klar, Logo. Jetzt war 20 Jahre nicht da, der Richtige. Warum soll er denn jetzt kommen? Ne?
Und jetzt ist er da.
Und jetzt ist er da. Und das ist das. Das Leben ist nicht planbar. Und man muss es alles annehmen. Und die kleine französische Bulldogge, die jetzt seit einem Jahr bei uns rumspringt, damit stand mein Freund vor der Tür. Also weil viele ja auch wirklich sagen immer, ja, ist bestimmt ein Babyersatz. Nein, es ist wirklich, er hat sich in ein Foto verliebt und ich wurde noch nicht mal gefragt. Es war auf einmal so, hier, wir haben jetzt übrigens einen Welpen. Und ich habe ihn dann echt nur groß angeguckt und habe gesagt, ist das dein Ernst? Aber naja, wir würden ihn um nichts in der Welt mehr hergeben. Jetzt ist er Familienmitglied.
Und jetzt fahrt ihr zusammen zum Nordkap im Sommer.
Ja, das haben wir vor, ehrlich gesagt. Also es ist auch wieder so eine schöne Verbindung aus ganz vielen beruflichen Engagements in Dänemark und in Norwegen. Und die verbinden wir einfach damit, dass wir wahrscheinlich einen Monat mit dem Van unterwegs sein werden, weil das mit dem Auto einfach auch mit Charlie jetzt einfach viel besser ist als mit dem Fliegen. Wir haben immer viel Equipment dabei. Mein Lebensgefährte hat natürlich immer Outdoor-Equipment dabei und Grills und alles Mögliche. Das heißt, die passen nicht ins Flugzeug. Ja, genau. Und dann starten wir in Dänemark und arbeiten uns den Weg bis ganz oben nach Norwegen. Und ja, dann machen wir einen Abstecher zum Nordkap und dann geht's wieder zurück. Und unterwegs arbeiten wir ganz viel. Das wird wirklich ein schöner Trip. Ich freue mich sehr drauf.
Anderes Gefühl, andere Konstellation, andere
Gefühl.
Voraussetzungen.
Genau,
ja.
Aber ich kann ihm trotzdem was von meiner Reise, und das ist ja das Schöne, zeigen, weißt du? Also auch wenn wir zusammen in Kopenhagen sind, die Stadt kennen wir natürlich beide sehr gut, aber ich kann ihm ganz viel zeigen von der Zeit, die ich da alleine verbracht habe, und wir können uns gegenseitig auch Geschichten erzählen. Es ist echt schön, also weil er war damals nicht Teil meines Lebens, vieles weiß er auch noch nicht. Ich lese ihm auch aus dem Buch vor, ist so ein kleines Ritual bei uns, dass ich ihm immer wieder ein Kapitel vorlese. Und ja, so wächst man dann auch zusammen.
Und du sagst, zusammen im 5-Sterne-Hotel ist einfach. Zusammen in einem Van, ja, da zeigt sich, wer zusammen funktioniert.
Ja, absolut. Aber das Schöne ist, wir genießen beides total. Und ich meine, du musst erstmal jemanden finden, der beides kann und beides toll findet. Also es gibt diesen Spruch, man darf den Champagner genießen, man muss nur auch mit dem Wasser zufrieden sein. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil ja, da teilen wir einfach diese Leidenschaft auch für Outdoor und für das Einfache und Simple. Können aber das andere auch total gut genießen. Wer nicht? Ja, und die Mischung ist es doch dann.
Seid ihr beide ordentlich? In so einem Van fliegt ja immer alles rum.
Ich ja.
Das beantwortet die Frage.
In so einem Van musst du dich organisieren. Es geht einfach nicht anders, weil es ist viel zu wenig Platz ansonsten. Aber da bin ich zum Glück ganz gut drin. Ja, aber das Schöne ist, ich kann die Kulinarik an ihn abgeben. Ich weiß, ich werde in meinem Leben nicht mehr verhungern.
Und du räumst auf.
Genau, ist doch eine schöne Arbeitsteilung.
Nova Meyer-Henrich, ich wünsche dir, ich wünsche euch einen schönen Sommer und danke, dass du in Leute warst.
Danke vielmals für die Einladung.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.